Ja, bin ich zu hören? Gut, dann bedanke ich mich erstmal nochmal für die Einladung und für das Interesse am Thema und für euer zahlreiches Erscheinen. Also ich duze jetzt mal, ich hoffe, das ist in Ordnung so. Und dann beginne ich mit dem ersten Teil und versuche mich auch nicht zu lang zu halten, damit dann Gesa noch zum zweiten Teil kommt und aus ihrer aktuellen Forschung berichten kann und das dann auch auf den Logik des Mangels dezidierter eingeht. Bei mir ist, mein Teil ist ein bisschen eher einstiegsüberblicksartig und dann kommt sozusagen ein Thema aus diesem ganzen breiten Bereich, den man sich zu dem Thema angucken könnte, nochmal ein bisschen detaillierter. Zuerst beginne ich mit dem Thema Monogamie als Norm. Monogamie erscheint in unserer Gesellschaft fast unhinterfragt als die einzig legitime Form intimer Beziehungen. In der sozialen Realität hingegen ist die Monogamie nicht so erfolgreich wie in der Ideologie. Denn in verschiedenen historischen Epochen und in unterschiedlichen geografischen, kulturellen und auch subkulturellen Zusammenhängen gab und gibt es eine Vielzahl von Formen nicht-monogamen Zusammenlebens. Historisch gesehen bildete sich zum Beispiel erst Ende des 18. Jahrhunderts die bürgerliche Ehe und Kernfamilie, wie wir sie heute kennen und für selbstverständlich hinnehmen, heraus. Liberale Werte fanden Eingang mit der sogenannten freien Gattenwahl und der Konzeption der Ehe als Vertragsverhältnis. Gleichzeitig aber verfestigte die heterosexuelle Ehe auch die Polarisierung und die Hierarchie der Geschlechter durch die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Unbezahlte Reproduktionsarbeit wurde diskursiv im Wesen der Frau in Anführungsstrichen und als Arbeit aus Liebe verankert. Als emotionale Grundlage der Ehe fungierte dabei das Ideal romantischer Liebe, verkörpert durch das heterosexuelle monogame Paar. Typisch für romantische Liebe ist unter anderem Besitzdenken gegenüber der Partnerin oder des Partners, eine Erblast in Anführungsstrichen, mit der auch nicht monogam lebende Menschen sich auseinandersetzen müssen, wie unsere Forschung zeigt. Auch global betrachtet hat sich Monogamie nie als die einzig legitime Beziehungsform durchsetzen können. Heute ist Polygamie in weiten Teilen Asiens und Afrikas legal und zum Teil weit verbreitet. Australien und Großbritannien beispielsweise tragen dieser Tatsache auch Rechnung, indem sie bei der Einwanderung bestehende polygame Ehen hinsichtlich der Sozialhilfe zum Beispiel anerkennen. Die BRD sieht eine solche Regelung jedoch nicht vor. Und selbst dort, wo man jetzt geografisch gesehen vorgeblich monogam lebt, also zum Beispiel hier in Deutschland oder wie in den USA, weisen Statistiken über sexuelle Aktivitäten außerhalb der jeweiligen Partnerschaften darauf hin, dass Monogamie scheinbar für einen ansehnlichen Teil der Bevölkerung so nicht lebbar ist. Also es gibt es gibt einen Widerspruch zwischen der Norm und dem, was gelebt wird. Wir sind also Zeugen einer solchen Kollision von normativen Ansprüchen einerseits, Monogamie, und der Grenzen ihrer Umsetzbarkeit im Alltag, zum Beispiel sogenanntes Fremdgehen. Insgesamt vermitteln quantitative Studien zu diesem Thema allerdings ein eher uneinheitliches Bild zur Frage der Häufigkeit solcher Praxen. So ergeben sich je nach Alter und Geschlecht der Befragten, dass zwischen 10 und bis zu über 60% der Befragten sexuelle Außenkontakte unterhalten haben zu irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens. Und in den USA schwanken zum Beispiel die Angaben der Häufigkeit von sogenannten Ehebruch zwischen 15% und 50% der Bevölkerung. Aber selbst wenn man von 15% ausgeht, ist das ja schon beträchtlich. Festhalten lässt sich jedoch, dass auf jeden Fall diese Diskrepanz zwischen proklamierter Monogamie einerseits und tatsächlich gelebter sexueller Nicht-Exklusivität andererseits in vielen Beziehungen besteht. Das weist darauf hin, dass nicht nur offen nicht-monogam lebende Menschen, sondern auch große Teile der Bevölkerung erhebliche emotionale Arbeit leisten müssen, um die Widersprüche zwischen normativen Anrufungen und tatsächlich gelebten und erfahrenen Emotionen, Affekten und Praxen zu verhandeln. Darauf wird Gesa auch nochmal eingehen, denke ich, später. Trotz historischer Verwicklungen, einer aktuellen Vielfalt an Lebensweisen und politischen Skandalen blieben bislang nicht monogame Lebensformen als eigenständige Varianten des Zusammenlebens, anstatt nur als Scheitern der Monogamie im Seitenspruch, aus öffentlichen Debatten weitestgehend ausgeklammert. Die exklusive Paarform der Ehe, angelegt auf Lebenszeit, erscheint als naturgegebener Grundlage menschlicher Existenz schlechthin. Sie stellt die vorherrschende Norm dar. Beziehungsformen, die nicht der Monogamienorm entsprechen, werden abgewertet, ignoriert oder verschwiegen. Diese Norm verursacht und reproduziert sich zugleich durch Gefühle wie Verletzbarkeit, Verlustangst und Eifersucht. Die Soziologin Marianne Pieper und ich bezeichnen daher diese machtvolle normative Struktur als Mononormativität. Diese Norm ist sowohl in der Gesellschaft als auch in wissenschaftlichen Diskursen wirkungsmächtig. So bleiben nicht monogame Lebensformen als eigenständige Varianten des Zusammenlebens aus dem sozialwissenschaftlichen Diskurs weitgehend ausgeschlossen. Denn Theorien und Forschungen über sexuelle oder intime Beziehungen sind in einer mononormativen Perspektive verhaftet. Sie neigen zur Universalisierung der exklusiven Paarstruktur. Mononormativität basiert so auf der selbstverständlichen Unterstellung, Monogamie und paarförmig angeordnete Beziehungen seien das Prinzip sozialer Bindung per se, eine essentielle Grundlage menschlicher Existenz und die elementare und so natürliche Form des Zusammenlebens, oft sogar gar das Basisfundament des Nationalstaats oder gleich der gesamten Zivilisation. Aus dieser Perspektive erhält jede Beziehung oder Verwandtschaftsform, die diesem Muster nicht entspricht, den Status des anderen, der Abweichung, bedarf der Erklärung oder wird ignoriert, verschwiegen, marginalisiert oder dient als Ausdruck einer vermeintlich hinter westlichen Standards zurückgebliebenen Kultur oder Natur. Dazu werde ich jetzt hier nicht eingehen, aber da zum Beispiel im Moment natürlich auch aktuell die Konstruktion, denke ich, da spielt das auch rein mit ein Teil der Islamophobie hängt dann auch zusammen mit diesen, die können ja noch nicht mal monogam leben. Und da gilt dann eben die Polygamie auch als Beweis einer besonders patriarchalen und zurückgebliebenen Kultur, ohne genauer hinzugucken, was heißt das in der Empirie eigentlich? Heißt das tatsächlich in der Empirie sexistischere Machtverhältnisse oder nicht? Es gibt aber auch Gegenentwürfe in Forschung und Praxis. Der desolate Forschungsstand motivierte mich und auch andere, Jesermeier zum Beispiel, eigene empirische Forschung zu alternativen Beziehungsformen durchzuführen, um mononormative Diskurse mit der gelebten gesellschaftlichen Realität zu konfrontieren und die Auswirkungen dieser Norm auf Alltagspraxen zu eruieren. Die folgenden Ausführungen beruhen daher vor allem auf der Auswertung qualitativer Interviews mit Menschen, die offengelegt und verhandelt nicht monogame Beziehungspraxen leben. Sie wurden im Rahmen eines Forschungsseminars mit Marianne Pieper und Studierenden und im Rahmen meiner Doktorarbeit zu queeren SM-Praxen in Deutschland und den USA geführt. Es handelt sich teilweise um narrative und teilweise um halb strukturierte, leitfadengestützte Interviews, die in persönlichen Gesprächssituationen durchgeführt und aufgenommen wurden, wortwörtlich transkribiert, anonymisiert, teilweise sprachbereinigt und autorisiert. Ausgewertet habe ich sie mit einer Version der Grounded Theory, also mit einem kodierenden Verfahren. Das nur für die Leute, denen das was sagt und die das interessiert. Gegen die Monogamienorm vielfaches Begehren und Lieben bejahen. Als Motive für eine nicht monogame Beziehungspraxis nannten unsere Interviewpartnerinnen eine Anerkennung der Vielfalt sexueller und sonstiger menschlicher Bedürfnisse sowie die Erkenntnis, dass eine einzige Partnerin oder Partner nicht die ganze Bandbreite dieser Interessen abdenken kann. Sie schätzten an Polyamorie nicht nur die Abwechslung und die Erfüllung unterschiedlicher sexueller und sozialer Bedürfnisse, die dann jeweils mit unterschiedlichen Partner, Partnerinnen stattfinden können, sondern auch eine gesteigerte Autonomie, ganz neue eigene Formen sexueller Freundschaft mit eigenen affektiven Qualitäten, die Freude am Teilen von Partnerinnen, das Entstehen von Netzwerken von Wahlverwandtschaften und das Mitfreuen über Erlebnisse ihrer Partnerinnen mit anderen. Dieses emotionale sozusagen Gegenstück zur Eifersucht nannte die Charista-Kommune, die es in den 70er bis 80er Jahren in Kalifornien gab, Compersion. Also man merkt schon, in unserer mononormativen Kultur gibt es gar keinen Wort dafür. Es gibt Eifersucht, aber es gibt nicht das Gegenteil, das kann man gar nicht beschreiben. Was ist denn, wenn man nicht eifersüchtig ist, sondern sich freut, dass jemand, den man liebt, jemand anders liebt? Und da haben die eben einen neuen Begriff erfunden. Der Einstieg in so eine verhandelte Nichtmonogamie erfolgt sowohl zufällig oder umständehalber, als manchmal auch mit Vorsatz und Planung. Viele nähern sich auch schrittweise einer anderen Beziehungspraxis an, wie das folgende Zitat aus meinen Interviews der lesbischen Transfrau Anna veranschaulicht. Und das lese ich jetzt hier mit. Also ich habe jetzt 4 Jahre lang mit meiner Freundin, meiner Ex-Freundin zusammengelebt und hatte das von Anfang an sozusagen als offene Beziehung forciert. Das kam eher von meiner Seite, weil ich sozusagen noch eine auslaufende Affäre hatte, die ich nicht aufgeben wollte. Und das auch als Lebenskonzept ganz toll fand. Und wir haben das auch 4 Jahre lang gelebt mit meiner Ex-Freundin, dass wir gesagt haben, wir haben uns sozusagen als Hauptinhaltspunkt, als Hafen sozusagen. Und von dort aus können wir immer nach links, nach rechts weiter gucken. Und mit anderen Leuten auch was machen. Aber man kommt sozusagen immer wieder nach Hause oder man weiß, wo seine Heimat ist. Und dieses nach außen gucken heißt aber nicht nur, dass das irgendwie nur Affären sind oder nur irgendwelche sexuellen Geschichten. Sondern ich fand es auch okay, dann zu sagen, das kann auch bis zu einer zweiten Liebe führen. Dass dann ein Part auch zwischen 2 Häfen sozusagen pendelt. Was für uns auf Fehten ganz klar war und was wir auch wichtig fanden, war, dass wenn wir zusammen weggehen, dann spielen wir zusammen oder wir machen gar nichts. Weil wir einmal sozusagen eine blöde Situation hatten, als ich jemanden zum Spielen gefunden hatte, ein Pärchen. Und meine Ex-Freundin sich außen vor fand, eigentlich nicht mitmachen wollte, sich aber gezwungen fühlte mitzumachen, um nicht alleine rumzustehen oder blöd rumzustehen. Und das ging einfach gnadenlos in die Hose. Zitat Ende. Anna wollte also ihre Affäre nicht aufgrund ihrer neuen Liebe aufgeben und so hat sie mit ihrer Freundin zusammen ein Beziehungsmodell entworfen, das ihren jeweiligen Bedürfnissen entsprach. Mit Fete nimmt Anna in diesem Fall, in diesem Kontext Bezug auf SM-Play-Partys, das heißt Veranstaltungen, auf denen es die Möglichkeit gibt, in einem halb öffentlichen Rahmen SM auszuüben, zu spielen im Szene-Jargon, eventuell eben auch spontan. Die von Anna beschriebene Situation macht deutlich, dass es in einem solchen Kontext Absprachen zwischen Partnerinnen bedarf, um nicht mit unausgesprochenen, unterschiedlichen Erwartungshaltungen konfrontiert zu sein oder mit ungewollten Dynamiken oder Machtdynamiken, die sich zum Beispiel aus dem sexuellen Marktwert ergeben können. Das Zitat verdeutlicht daher gleich einige wichtige Aspekte von Polyamorie oder verhandelter Nichtmonogamie. Es gibt erstens eine Grundstruktur mit primären und sekundären Beziehungen oder mit mehreren gleichberechtigten Beziehungen, hier der Hafen oder die 2 Häfen. Und zweitens, es gibt Regeln in der Form von individuellen Absprachen, hier zum Beispiel das Verhalten auf Feten, Playpartys. Und drittens, diese Absprachen sind mehr oder weniger flexibel den Bedürfnissen der Personen angepasst. Also die stammen jetzt nicht nur aus einem Polyamory-Handbuch oder so, sondern die beiden haben das sozusagen mit Try and Error in der Praxis verhandelt. Hier eben die Regel berücksichtigt die emotionale Verfasstheit der Ex-Freundin, die ein Problem hatte, in so einer Situation sich abzugrenzen und dann wurde eben eine neue Regel verhandelt, die das dann eben nicht mehr nötig macht und darauf eingeht, nämlich man spielt dann eben nur noch zusammen und dann hat man diese unangenehme Situation nicht mehr in der Zukunft. In Annas Fall ergab sich also aus einem krisenhaften Ereignis eine Absprache, die sie und ihre Freundin vor weiteren unangenehmen Situationen bewahren sollte. Dabei handelte es sich nicht um eine allgemeingültige Regel für Nichtmonogamie, sondern eine aus der konkreten Praxis abgeleitete Handlungsmaxime für diese spezielle Konstellation. Andere Interviewpartnerinnen zum Beispiel schauen gerne ihrer Partnerin beim Spielen mit anderen zu und haben daher andere Absprachen. In jedem Fall ist Kommunikation wesentlich, um herauszufinden, was in einer bestimmten Konstellation und Situation am besten für alle Beteiligten funktioniert. In unterschiedlichen Gemeinschaften oder Szenen, zum Beispiel der Schwulen, der Bisexuellen oder auch der SM-Szene und auch in verschiedenen politischen, künstlerischen oder Jugendsubkulturen, existieren solche verhandelten Formen von Nichtmonogamie zum Teil bereits seit Jahrzehnten. Zusätzlich hat sich seit den 1990er Jahren eine eigenständige Polyamorie-Subkultur herausgebildet, die im Gegensatz zu den anderen genannten Gruppen nichtmonogame Beziehungspraxen zum Kern ihrer Szene und Bewegung gemacht hat. Also in den anderen Szenen ist das zwar weit verbreitet und ein Thema, aber nicht das Thema, wegen dessen man sich versammelt hat oder so, sondern sozusagen zufällig auch wichtig. Und in der Polyamory-Szene, die organisiert sich dann eben genau um dieses Thema herum. In Abgrenzung zum Fremdgehen sprechen Polyamoristinnen häufig von ethischer oder einvernehmlicher oder verhandelter Nichtmonogamie. Idealerweise finden die nichtmonogamen sexuellen Handlungen unter der Zustimmung aller Beteiligten statt, und die Bedingungen werden anhand einer möglichst ehrlichen Ansage der jeweiligen Bedürfnisse gemeinsam ausgehandelt. Es wurde also eine Art ethischer Code entworfen, der Transparenz, Kommunikation, Aushandlung und Einvernehmlichkeit betont. Diese Regeln der Polyamorie gelten dabei einerseits als Abgrenzung zum monogamen Mainstream, in dem zum Beispiel statt offen und ehrlich sexuelle Wünsche zu verhandeln heimlich fremdgegangen wird. Andererseits werden die eigenen polyamorösen Konzepte als universell anwendbar betrachtet. Also jede Beziehung kann von besserer Kommunikation profitieren, zum Beispiel. Die häufigste nicht monogame Beziehungsform ist nach wie vor die offene Ehe oder offene Beziehung. Es können sich jedoch auch Mehrfachbeziehungen entwickeln, entweder mit Primär- und Sekundärstatus oder mit mehreren gleichberechtigten Beziehungen, auch Polyamorie genannt. Der Begriff Polyamory oder eingedeutscht Polyamorie wurde von Morning Glory Sel Ravenheart eingeführt, als sich in den USA eine Bewegung formierte, die sich die gesellschaftliche und rechtliche Anerkennung alternativer Beziehungsformen zum Ziel setzte und bezeichnet vor allem selbstgewählte Konstellationen mit multiplen Beziehungen oder Mehrfachlieben. Polyamorie nimmt entweder die Form von offenen Netzwerken an, also A hat eine Beziehung mit B, B hat eine Beziehung mit C und C hat wieder eine Beziehung mit F und so weiter. Das wäre so ein offenes Netzwerk. Oder geschlossene Gruppen, also was, glaube ich, in den 60er, 70er Jahren so im Anschluss an die ganzen Hippie- und Kommunenbewegungen dann als Gruppenehe bezeichnet wurde. Also es gibt keine, statt zwei Menschen in einer Ehe gibt es fünf Menschen in einer Ehe, die interagieren untereinander, aber nicht unbedingt mit Außenstehenden noch. Oder eine Mischform natürlich wäre auch denkbar. Idealerweise besitzen in solchen Konstellationen alle Partnerinnen Mitspracherecht bei Absprachen. Das bedeutet nicht, dass diese Beziehungen dann alle symmetrisch sind, sondern vielmehr, dass grundsätzlich alle Beteiligten ihre Bedürfnisse in Anführungsstrichen gleichberechtigt miteinander aushandeln und keine Beziehung von vornherein privilegiert ist. Dennoch können die diversen Beziehungen sehr unterschiedlich gestaltet werden hinsichtlich der Häufigkeit, Dauer und Art gemeinsamer Aktivitäten. Teilweise entwickeln sich über die Jahre offene oder geschlossene Wahlverwandtschaftsstrukturen. So entsteht eine Vielfalt von Alternativen zur seriellen Monogamie und Kernfamilie, und nicht alle intimen Beziehungen sind dabei notwendigerweise romantischer Natur. Komme ich zum wichtigen Thema der Aushandlung. In einigen Communities, wie beispielsweise der Schwulen, der Bisexuellen oder der SM-Szene, besitzen alternative Formen von Sexualität und Beziehungen bereits eine längere Tradition. Dementsprechend existieren hier bereits Regeln und Verhaltensnormen, die die Aushandlung von Nichtmonogamie erleichtern. Vor allem die Routinen des Aushandelns von Grenzen und Möglichkeiten, die zum Beispiel den SM-Praktiken geschuldet sind. Solche Regelungen dienen dazu, die Beziehungen so zu gestalten, dass sie für alle Beteiligten akzeptable Bedingungen schaffen, Grenzen und Bedürfnisse der Einzelnen respektieren und Verantwortlichkeiten definieren. Kommunikation, Ehrlichkeit und Transparenz anderer sexueller und emotionaler Kontakte und Beziehungen bedeuten für die meisten Interviewpartnerinnen den Schlüssel zu einer gelingenden Beziehung und ersetzen gewissermaßen die alte Sexualmoral der Treue. Kommunikation und absolute Offenlegung bilden Verhaltensnormen, die es auch um den Preis der Verletzung eigener Gefühle und der Empfindungen von Partnerinnen einzuhalten gilt. Die Fähigkeit zur Offenheit und zur Wahrnehmung und Artikulation eigener Bedürfnisse ist ein Ideal. Sie ist aber nicht selbstverständlich vorhanden, sondern muss vielfach erst erlernt werden. Und stellt auch eine neue ethische Norm mit Anrufungen an das Verhalten der nicht monogamen Subjekte dar. Die Selbsttransparenz von emotionalen Bedürfnissen und Grenzen und die absolut offene Kommunikation an Dritte fordert nämlich Kompetenzen, die nicht allen Menschen einfach so gegeben oder zugänglich sind. Einige Interviewte berichten beispielsweise, dass auch Polyvereinbarungen gelegentlich nicht eingehalten werden und zum Beispiel Verliebtheitsgefühle gegenüber Dritten, dem Partner, aus Scham oder aus Angst, jemanden zu verlieren oder zu verletzen, nicht mitgeteilt werden. Die in der Polyamory-Subkultur dominierenden Selbsthilfediskurse, zum Beispiel in so Ratgeberbüchern, aber auch in Community-Netzwerken, wie so Online-Discussions und so weiter, tendieren darüber hinaus zum Psychologisieren und Individualisieren sozialer Prozesse aufgrund des Schwerpunkts auf persönlicher Autonomie und Agency. So, was ich damit meine, ist, dass sie oft davon ausgehen, dass das ganz unproblematisch ist, dass jeder so seinen eigenen Willen hat und so viel Autonomie, dass man eben frei und gleichberechtigt solche Dinge aushandeln kann. Dabei gerät dann manchmal die soziale Konstruktion von Gefühlen und Begehren ebenso aus dem Blick wie die Machtdynamiken in Beziehungen, die Auswirkungen auf die Aushandlungen und damit auf die Validität der hergestellten Einvernehmlichkeit haben können. Die liberale Vorstellung, Konsensualität sei durch einen einfachen Aushandlungsprozess zwischen mündigen Bürgern herstellbar, ist angesichts einer mit Machtdynamiken und sozialisierten Emotionen und Affekten durchsetzten sozialen Realität nicht so weiteres haltbar. Neben strukturellen Ungleichheiten wie Geschlecht, Race, Alter und so weiter kommen im Beziehungskontext auch noch weitere Machtdynamiken und Abhängigkeiten ins Spiel. Der sexuelle Marktwert in Anführungsstrichen und die damit verbundenen Möglichkeiten einer nicht monogamen Situation einer Partnerin können ebenso zu Hierarchien in einer Beziehung führen wie finanzielle Abhängigkeit von einem Partner oder Verlustangst, Ängste. Wenn etwa jemand nur dann in die Öffnung einer Beziehung einwilligt, um den Partner nicht zu verlieren. Daher ist die Bewertung der Polyamory-Praktiken als per se ethisch überlegener als informelle oder heimliche Nichtmonogamie vielleicht zu einfach. Denn die Freiwilligkeit von Entscheidungen in so emotionalen und machtgesättigten Lebensbereichen wie intimen Beziehungen ist in der Praxis in der Regel relativ zu den möglichen Alternativen. Hier herrscht zumindest noch Diskussions- und Reflexionsbedarf, nicht allein für den mononormativen Mainstream, sondern auch innerhalb der Polyamory-Community selbst. Bei aller Vorsicht vor einem vereinfachten Verständnis von Einvernehmlichkeit jedoch bieten verhandelte nicht-monogame Praxen eine Kultur der Kommunikation, die auch für ein weiterführendes, machtsensibles Reflektieren der Frage der Einvernehmlichkeit genutzt werden kann, über den Bereich der Polyamory hinaus, denke ich. Dann komme ich noch kurz zu dem Umgang mit dem ja schon bereits erwähnten emotionalen mononormativen Erbe und auf das Thema Schaffen von Teilexklusivitäten. Gegenstand der Kommunikations- und Aushandlungsprozesse sind die Konditionen, unter denen sexuelle und emotionale Kontakte und Beziehungen mit anderen eingegangen werden können. Entgegen manchen mononormativen Fantasien oder Missverstehen von Polyamorie ist eben nicht einfach alles erlaubt oder erlaubt, was gefällt, sondern vielmehr werden Absprachen getroffen, zum Beispiel mit welchem Personenkreis, wann und wo und wie, was genau stattfinden kann. Gegenseitige Rücksichtnahme und Kompromissbereitschaft sind ebenso bedeutsam wie erweiterte sexuelle und emotionale Spielräume und Autonomie. Denn in einer Polybeziehung zu leben, bedeutet keineswegs frei von mononormativ strukturierten Gefühlswelten zu sein. Vielmehr gilt es, Wege zu finden, um mit Verlustangst, Ängsten, Konkurrenz- und Neidgefühlen, Eifersucht und Bedrohung des Selbstwertgefühls umzugehen. Unsere Interviewpartnerinnen haben dabei ganz verschiedene Strategien gegen mononormative Logiken entwickelt. Manchmal sind die auch politischer Art. Sie setzen zum Beispiel romantischen Skripten eine Art Entmythologisierung entgegen. So vergleichen sie zum Beispiel Liebesbeziehungen mit Freundschaften, um sie zu entprivilegieren. Und auch um wegzukommen von dieser Logik, es kann nur einen geben, das sagt man ja über Freundschaften nicht. Die queere Femme Katharina berichtet zum Beispiel von Versuchen, nicht exklusive Liebeserklärungen in ihrer Beziehung zu finden. Nochmal ein kurzes Zitat. Also auch nicht floskelmäßig verliebt daherzureden, so du bist die beste Butch ever, jemals auf diesem ganzen Planeten. Sondern dann wirklich sowas zu sagen wie, du bist die beste Butch, die ich kenne. Oder die ich bisher getroffen habe. Also was ich dann auch wirklich ernst meinen kann und was ich dann auch nicht zurücknehmen muss, wenn ich noch eine andere Butch treffe, die ich auch toll finde, weißt du? Oder als sozusagen Liebeserklärung auch offen zu halten und auch ehrlich zu halten. Und nicht so im Überschwang oder eben irgendwelche Floskeln zu nehmen, bloß weil sie da sind und mir gerade nichts Besseres eingefallen ist. Und da auch einfach zu reflektieren, was verspreche ich Leuten? Habe ich mit Jackie dann auch eher so ein Ding von, ich finde dich ganz schön gut, ich glaube, ich behalte dich noch eine Weile. Lacht. Zitat Ende. Universale romantische Floskeln werden hier ersetzt durch situationsspezifische individuelle Aussagen, die als ehrlicher empfunden werden, weil sie dem Test der Zeit eher standhalten können und ein Stück weit realistischer sind als die ewigen Liebesschwüre. Sie wirken dabei allerdings auch nicht unbedingt nur ernüchternd, sondern weil sie ehrlich und persönlich abgestimmt sind und mit einer Portion Selbstironie und Humor gewürzt, kommen sie auch durchaus gut an und sind ein emotionaler Gewinn sozusagen. Durch ihr Abweichen vom klassischen romantischen Diskurs können solche selbsterfundenen Liebeserklärungen darüber hinaus eine Bindung auch verstärken, weil man sich gemeinsam gegen den Mainstream absetzt. Vor allem aber zeigt dieses Beispiel, dass eine Entmystifizierung romantischer Ideale nicht unbedingt mit einem Verlust von emotionaler Qualität einer Beziehung einhergehen muss. Aber nicht nur die mononormative emotionale Sozialisation birgt Konfliktpotenziale. Auch die faktische Begrenztheit von Ressourcen, allen voran Zeit, kann zu Konkurrenz um Aufmerksamkeit oder Priorität bei einer Partnerin führen. Oder einfach einen hohen logistischen Aufwand erforderlich machen, um allen gerecht zu werden. Eine Strategie des Umgangs mit solchen Konkurrenzsituationen besteht darin, Räume von Teilexklusivitäten zu schaffen. Exklusivräume können etwa bei Fernbeziehungen unterschiedliche Städte sein. Es kann sich auch um Wohnungen oder Räume handeln, die jeweils exklusiv nur mit einer Person genutzt werden. Besonders häufiger Gegenstand von Aushandlungsprozessen und Vereinbarungen ist die Schaffung von Zeiträumen, die den jeweiligen Partnerinnen exklusiv vorbehalten sind, sowie ein gemeinsamer Abend, an dem andere Partnerinnen nicht erscheinen oder anrufen dürfen. Abschließend noch ein, zwei Bemerkungen zur politischen Bewertung solcher Praxis wie der Polyamory. Das Ablehnen von romantischen Skripts und von einer lebenslangen Beziehungsperspektive kann man als Versuch der Subversion und des Umschreibens mononormative Konzepte deuten. So berichtet Mick davon, wie er Treue für sich neu definiert hat, nicht als sexuelle Exklusivität, sondern als Verbindlichkeit und Loyalität gegenüber seinem Partner. Also er sagt, ich bin dem ja treu, ich habe zwar Sex mit anderen Menschen, aber ich bin für den da und der kann sich immer auf mich verlassen, ich stehe zu dem und das ist für mich Treue. Ein anderer Interviewpartner spricht nicht mehr von Fremd, sondern von Bekanntgehen, da er und seine Freundin nur bekanntermaßen und nur mit dem Partner bekannten Personen sexuelle ins Beziehung pflegen. Manche Interviewpartnerinnen setzen der mononormativen Logik des Mangels auch eine Polyphilosophie der Reichhaltigkeit, der Vielfalt und des Überflusses entgegen, wenn sie zum Beispiel Liebe als unbegrenzte emotionale Ressource betrachten. Auf diesen Aspekt wird Gesa Meyer im Anschluss noch detaillierter eingehen. Andere sehen auch einen antikapitalistischen Aspekt darin, das Prinzip der Exklusivität und das damit verbundene Konkurrenz- und Besitzdenken zu hinterfragen und durch kollektivere Formen des Miteinanders in Polyfamilien oder Netzwerken zu ersetzen. Schließlich gibt es auch Menschen, deren Gefühlsfeld von Kindheit an einfach sozusagen polyamoros oder mehrfach liebend angelegt war. Zwar vermögen meine Interviews nicht zu erklären, warum gesellschaftliche Normen den einen stärker prägen und die andere weniger oder nicht oder anders. Ich finde es aber interessant und ermutigend, dass diese Normen menschliches Verhalten zwar irgendwie beeinflussen, aber nicht determinieren, sondern der Raum für Vielfalt an Beziehungsformen prinzipiell offen steht. Polybeziehungen können dann als Form von Widerstand gedeutet werden, wenn sie eine Absage an herrschende mononormative Ideologien darstellen. In den Polybeziehungen formieren sich neue Muster des Gemeinschaftlichen. Damit besitzen sie das Potenzial, mononormative, heteronormative, sexistische und andere Machtstrukturen und Herrschaftslogiken zu unterbrechen und zu durchkreuzen. Dies kann vor allem dann gelingen, wenn die Polybewegung als Ganze sich einer kritischen Diskussion der Möglichkeiten und Grenzen der eigenen Kommunikations- und Aushandlungskultur, der Ethik und Politik des Konzepts der Einvernehmlichkeit und der Aneignung solch mononormativ belasteter Begriffe wie Liebe auch selbst stellt. Vielen Dank.
So, ich schließe gleich an Robin Bauer. Ich bin Gesa Meyer und bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung und dass ihr alle hier seid. Das finde ich sehr schick. Ja, wie in der Anmoderation schon ein bisschen angedeutet wurde und auch gerade bei Robin Bauer schon kurz thematisiert wurde, gibt es in der Mononormativität einen Teilaspekt, aber einen ziemlich zentralen Aspekt, wie ich finde, den ich als Logik des Mangels bezeichne und von dem ich euch jetzt ein bisschen was erzählen möchte. Diese Logik des Mangels bedeutet ganz grob zusammengefasst, dass insbesondere nicht-monogame Begehrens- und Beziehungsformen immer mit so einer Art Defizit assoziiert werden. Und das betrifft sowohl Leute, die in Beziehungen mit monogamem Anspruch heimlich fremdgehen, als auch Leute, die in einvernehmlich offenen oder polyamorösen Beziehungen leben, dass sie sich mit so einem Vorwurf eines Defizits konfrontiert sehen. Die drei Varianten, in denen diese Logik des Mangels auftreten kann, wie genau das im Alltag funktioniert und aber auch unterwandert wird, möchte ich anhand von Ratgeberliteratur zeigen und vor allem anhand von Interviews, mit denen ich in meiner Doktorarbeit arbeite. Längere Zitate aus den Interviews und Ratgebern werde ich auch wieder hier zum Mitlesen zeigen, wie gerade schon bei Robins Interviewzitaten. Und alle Namen meiner Interviewpartner und Partnerinnen sind selbstverständlich auch geändert, also anonymisiert. Ganz zum Ende meines Beitrags gebe ich dann noch einen sehr kurzen Ausblick auf eine alternative Konzeption von Begehren, in der das eben nicht als so etwas Verzehrendes, Mangelndes und Reaktives gedacht wird, sondern als was Produktives, Dynamisches und Oberflächliches. Also im positiven Sinne Oberflächliches. Und werde dann noch ganz kurz auf die sozusagen immer schon hausgemachte Instabilität der Monogamienorm eingehen. Ich werde allerhöchstens eine halbe Stunde sprechen, hoffe ich. Und anschließend freuen wir beide uns dann auf eure Fragen und Diskussionsbeiträge. Ich komme also jetzt erstmal zur ersten Variante der mononormativen Mangellogik. In dieser wird Nicht-Monogamie häufig als eine Reaktion oder ein Effekt eines Missstands in einer bestehenden Zweierbeziehung verstanden. Zu verstehen, wie das zustande kommt, ist es ganz hilfreich, sich erstmal deutlich zu machen, dass es im westlichen in Anführungsstrichen Denken ohnehin so eine Tradition gibt, Begehren an sich immer schon als so eine Art Abgrund, Loch, Fass ohne Boden, was irgendwie gestopft, gefüllt werden soll, zu denken. Und diese Vorstellung von Begehren als Abgrund oder zu füllende Leere ist übrigens auch ein ganz wesentlicher Dreh- und Angelpunkt von Heteronormativität, weil dieses Denken es ermöglicht, zwei Geschlechter als einander komplementär und zur gegenseitigen Vervollständigung ihres Mangels zu denken. Da komme ich auch später nochmal drauf zurück. Jetzt aber erstmal zur Bedeutung für die Mononormativität. Wenn Begehren als Ausdruck eines Mangels verstanden wird, der noch nicht dauerhaft behoben wurde, dann erscheint nicht monogames Begehren quasi als die Zuspitzung dieses Negativprinzips. Das heißt, Nicht-Monogamie, nicht-monogames Begehren scheint durch eine zeitlich vorgängige Leere oder Abwesenheit innerhalb einer bestehenden Zweierbeziehung hervorgerufen zu sein. Das kann sein ein Mangel an Liebe, Zärtlichkeit, Aufmerksamkeit, Sex oder gutem Sex, Kommunikation, gemeinsamen Interessen, Aktivitäten und so weiter. Also irgendwas fehlt, läuft nicht rund, es mangelt. Nicht-monogame Begehrensformen bzw. Begehrenspraxen gelten dann als ein, wenn auch fehlgeleiteter Versuch, dieser Mangelsituation irgendwie zu entfliehen. Auch in meinen Interviews zeigen sich solche Bezugnahmen auf das Fehlen bestimmter Beziehungsqualitäten oder Intensitäten als sozusagen Einfallstor für das Eingehen anderweitiger Beziehungen oder Kontakte. Zum Beispiel erlebte mein Interviewpartner Michael sein Fremdgehen, wie er es nennt, in einer früheren Beziehung ganz eindeutig als eine Reaktion auf eine sich vergrößernde emotionale, kommunikative und vor allem körperliche Distanz zwischen ihm und seiner damaligen Freundin. Dazu sagte er, und da ist die Beziehung wirklich auseinandergedriftet. Und damals fing auch das an, ganz groß mit Fremdgehen dann. Damals führe ich das zurück, dass wir einfach nicht viel miteinander geschlafen haben. Da habe ich irgendwo meine Bedürfnisse woanders befriedigt. Und das wurde dann immer extremer. Sie, also seine damalige Freundin, hat immer mehr geklammert und ich habe immer mehr Freiheiten gesucht. Würde sich Michael an einen der zahlreichen partnerschaftstreue Beziehungsratgeber wenden, die derzeit auf dem Markt oder im Internet zu finden sind, dann würde ihm dort ziemlich deutlich gesagt werden, was jetzt zu tun ist, nämlich sich gerade nicht in solche nicht monogamen Eskapaden zu flüchten, sondern unverzüglich die Arbeit an seiner Zweierbeziehung und an sich selbst aufzunehmen. Ziel wäre es dann nämlich, den auslösenden Mangel, also in Michaels Fall den empfundenen Mangel an Geschlechtsverkehr und Freiraum, zweierbeziehungsintern zu beheben, um so eben solche nicht monogamen Ersatzbefriedigungen überflüssig zu machen. Es gibt allerdings auch Stimmen im populärwissenschaftlichen Diskurs, wie beispielsweise die vom Paar- und Sexualtherapeuten Ulrich Clement, die dieses Ideal demzufolge zwei Menschen dauerhaft und ganzheitlich miteinander zufrieden sein können bzw. sein sollten, eher skeptisch sehen. Herr Clement sagt, wir wollen alles mit einer Person, gute Gespräche und guten Sex, Geborgenheit und Abenteuer. Das ist eine heillose Überforderung jeder normalen Beziehung. Und ganz ähnlich problematisiert auch meine Interviewpartnerin Christiane diese herrschende Vorstellung, es könnte eine vollkommene Erfüllung in monogamer Zweisamkeit geben. Dazu sagte sie im Interview, das Ideal ist ja, man muss alle Bedürfnisse, die man hat, muss man in einer Partnerschaft erfüllt bekommen. Und wenn sie nicht erfüllt werden, dann ist die Partnerschaft schlecht und man soll sie beenden. Christiane selbst kann sich allerdings nicht vorstellen, dass man 30, 40 Jahre glücklich monogam mit einem Partner lebt und alle Bedürfnisse abgedeckt werden. Und Christiane hat im Interview erzählt, dass sie und ihr Ehemann in der Vergangenheit tatsächlich eine ganze Weile lang darüber nachgedacht hatten, sich scheiden zu lassen, da es zwischen beiden, wie sie sagte, sexuell nicht toll läuft. Seit sie allerdings vor einigen Jahren begonnen hat, ohne das Wissen ihres Ehemannes Affären und, wie sie es auch nennt, Zweitbeziehungen zu leben, hat sie von ihren Scheidungsplänen wieder Abstand genommen. Und sie sagt, es ist halt so eine sehr tiefe Verbundenheit da, also zwischen ihr und ihrem Ehemann, so eine Sicherheit, so ein gemeinsames Ding. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es wäre ohne ihn. Er kann sich nicht vorstellen, wie es wäre ohne mich. Aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig die Leidenschaft, ist nicht so prickelnd. Und irgendwie das vermisse ich halt schon. Und das ist auch so ein bisschen, was ich halt suche in den anderen Beziehungen. Das heißt, angesichts der Möglichkeit, Leidenschaft auch außerhalb der Ehe zu suchen und gelegentlich wohl auch zu finden, wären also Verlust, Vermissen, Verpassen für Christiane im Moment eher mit einem Festhalten an diesem mononormativen Alles-oder-Nichts-Prinzip verknüpft als mit einer nicht-monogamen Praxis. Das heißt, ihre nicht-monogamen Zusatzkontakte sind für sie nicht einfach nur Trostpflaster oder Lückenfüller, die sich in eine Leere einnisten, sondern sowas wie Beigaben, die eine Bereicherung für sie darstellen. Und auch meine Interviewpartnerin Sina, die in einer polyamorösen Beziehung mit zwei Männern lebt, widerspricht dem mononormativen Ganzheitlichkeitsanspruch, nachdem eine Person alle Bedürfnisse und Interessen der Partnerin oder des Partners abdecken kann oder sollte. Anders als für Christiane ist es bei Sina aber keine Unzufriedenheit und auch kein aktives Suchen, was dazu führt, dass sie weitere Beziehungen aufnimmt. Nichtsdestotrotz sieht sie sich in ihrem sozialen Umfeld mit großer Skepsis gegenüber ihrer polyamoren Beziehungspraxis konfrontiert, wie sie sagt. Mir begegnet das auch häufig, wenn man das dann sagt, dass es ein Vorteil ist, dass nicht mehr alles von einer Person geleistet werden muss, weil man auch glaubt, dass das nicht geht, dass eine Person nicht immer alles leisten kann. Dann kommt halt dieser Defiziteinwand. Sowohl in meinem Freundeskreis als auch in meiner Familie, als auch natürlich auf Partygesprächen, kommen immer gleich so ein paar typische Sachen, so zum Thema, dann liebst du ihn wahrscheinlich nicht wirklich, wenn du noch an einem zweiten Interesse hast. Das heißt, dieser Defiziteinwand beinhaltet nicht nur den Verdacht, dass die Beziehung oder die Qualitäten ihrer Beziehung irgendwie mangelhaft sind, sondern auch, dass ihre Gefühle nicht aufrichtig oder korrekt sind, worauf ich später noch mal ein bisschen genauer eingehe. Fürs Erste soll es aber erstmal reichen mit dieser ersten Variante, in der Nichtmonogamie als Reaktion auf einen bestehenden Mangel konstruiert wird. Und ich komme zur zweiten Variante der Mangellogik. In der wird nämlich unterstellt, dass eine nichtmonogame Praxis selbst eine Mangelsituation herstellt, indem sie einer der Beziehungen oder beteiligten Personen essentielle Ressourcen oder knappe Güter entzieht, die dann einer anderen Person bzw. Beziehung zugutekommen. Diese Ökonomie des Mangels ist sehr beispielhaft eingeschrieben in eine Aussage von einer Beraterin, die bei Pro Familia arbeitet, die sagt: Treue besteht aus Nähe, innerlicher wie äußerlicher, aus Intimität, sich anvertrauen. Wenn der eine anfängt, all dies auch noch mit jemand anderem zu teilen, zieht er Energie ab, die in die Hauptbeziehung gehört. Und der Bestseller-Autor und Paartherapeut Hans Jeluschek diagnostiziert: Es ist illusorisch zu meinen, die Außenbeziehung komme lediglich noch dazu. Durch die Außenbeziehung wird die Intimität der Ehepartner abnehmen. Diesen Begriff Ehepartner verwendet Jeluschek übergreifend und stellvertretend auch für Leute, die nicht verheiratet sind. Und ob es sich dabei um heimliche oder einvernehmliche Außenbeziehungen handelt, ist für ihn auch erstmal einfach wurscht. Robin Bauer war gerade schon auf das Thema der begrenzten Zeitressourcen eingegangen, der sicherlich eine ganz wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht zu gucken, wie kann das alles funktionieren. Tatsächlich ist aber über diesen Aspekt des Zeitverbringens hinaus in der Mangellogik fast alles in der Zweierbeziehung ein knappes Gut, zum Beispiel Zuneigung, Anteilnahme oder auch das Teilen von materiellen Ressourcen. Wird immer alles so gedacht: Will ich mit mehr als einer Person etwas haben, dann muss ich das bzw. mich selbst zugleich einer anderen Person entziehen. Das heißt, was an einer Stelle präsent ist, muss dann an der anderen Stelle abwesend sein oder es muss so aufgeteilt werden, dass für alle nur noch ein zu wenig übrig bleibt und eben eine Mangelsituation zwangsläufig entstehen muss. Solche Verlustrechnungen, die speisen sich sicherlich ganz maßgeblich aus dem Diskurs oder dem Ideal der romantischen Liebe, vermutlich auch in Verbindung mit kapitalistischen Prinzipien der Warenförmigkeit und des Privateigentums. Aber jedenfalls ist diese romantische Vorstellung so einer Komplementarität, in der zwei, und zwar zumindest in der ursprünglichen Konzeption selbstverständlich heterosexuell Liebende, einander nicht nur ergänzen, sondern sich gegenseitig als Subjekt erst vervollständigen, also sich erst ganz machen als Menschen sozusagen, so wird es dort gedacht. Das hat sehr weitgehende Konsequenzen, denn wenn ein Partner oder eine Partnerin eben die Exklusivität der Zweierbeziehung aufkündigt oder gar nicht erst so eine Monopolstellung verspricht, dann bedeutet das für die andere Person nicht nur eine Beziehungskrise und einen drohenden Verlust des Partners oder der Partnerin, sondern eben auch eine ganz massive Bedrohung oder Beschädigung der eigenen Existenz oder Identität. Meine Interviewpartnerin Sina hat zum Beispiel in einer früheren einvernehmlich offenen Beziehungskonstellation die Erfahrung gemacht, dass einer ihrer beiden Partner trotz intensiven Bemühens und wiederholten Versuchen sich durch Sinas nicht monogame Praxis so schmerzlich verletzt sah, obwohl das abgesprochen und eigentlich okay war, dass sie dann die Beziehung letztendlich beenden musste. Und dazu sagte sie im Interview: Pete, also einer ihrer damaligen Freunde, Pete hatte dann mal gesagt, er würde sich zwar langsam dran gewöhnen, aber eher so, wie wenn, ein fürchterliches Bild hat sich mir total eingeprägt, jede Nacht so ein kleiner Zwerg zu ihm ins Zimmer geht und ihm ein Stück von ihm wegschneidet. Und man gewöhnt sich irgendwie an den Terror, dass der Zwerg kommt und der Schmerz kommt, aber er ist halt immer noch da. Und ich dachte: Oh mein Gott, was tue ich diesem Typen an? Das kann ja alles überhaupt nicht sein. Und das belastete die Beziehung halt total, dass wir eigentlich fast nur noch darüber geredet haben. Dieses Bild vom verstümmelnden Zwerg zeigt auf ziemlich drastische Weise die materielle Wirkmächtigkeit von verkörperter Mononormativität, wenn nämlich der Versuch ihrer Unterwanderung oder das halt anders zu machen als monogam einer wiederholten, sich steigernden Versehrung des eigenen Körpers gleichkommt. Nebenbei gesagt spricht aus dieser Metaphorik mit dem bösen, kleinwüchsigen Zwerg und dem nicht mehr heilen eigenen Körper möglicherweise auch eine gewisse Disability-Phobie, auf die ich hier aber aus Zeitgründen gerade nicht weiter eingehen kann. Was aber vielleicht ganz interessant ist, ist, dass diese Frage, ob eine nicht monogame Praxis des Partners oder der Partnerin tatsächlich eine Verletzung und einen Verlust bedeutet, auch unter anderem zusammenhängt mit Genderkonstruktion und Heteronormativität beziehungsweise der Frage, inwieweit das unterlaufen wird. So erzählte mein Interviewpartner Sven, dass es für seine Ex-Freundin Christine überhaupt gar kein Problem war, wenn er Sex mit Männern hat, nur wenn er Sex mit Frauen hatte oder irgendwie Sachen da liefen, die über Freundschaft hinausgingen mit anderen Frauen, dann wollte sie davon auf keinen Fall was erfahren. Das erzählte Sven so. Also ich glaube, sie weiß oder wusste, dass ich mich in Männern nicht verlieben kann. Und dadurch fühlte sie sich weniger bedroht. Und sie wusste halt auch einfach, dass es was ist, was sie mir nicht geben kann. So. Also bei einer Frau hätte sie halt immer probiert zu suchen, so, was hat sie, was ich nicht habe. Kann ich das ausgleichen? Woran liegt so? Habe ich vielleicht einen Mangel? Und bei Männern war es halt einfach so, dass sie sagen konnte, so naja, das kann ich nicht bieten, das ist okay, ist halt einfach was anderes. Und ich glaube, sie fühlte sich halt einfach nicht bedroht. Das heißt, abgesehen davon, dass hier diese Exklusivität des Verliebtseins unangetastet blieb, sind laut Sven, zumindest für Christine, seine damalige Freundin, gerade deshalb keine Gefühle der Bedrohung entstanden und eben nicht die Befürchtung, ihr könnte im Vergleich zu anderen etwas fehlen, weil sie bzw. das von ihr verkörperte Gender aus ihrer eigenen oder aus Svens Perspektive etwas nicht zu geben oder zu bieten vermochte. Wo kann man vielleicht sagen, Minus und Minus wird dann wieder Plus oder sowas. Auf jeden Fall eine ganz interessante, super gegenderte Drehung oder entgenderte, weiß ich nicht. Nochmal was anderes, einen kleinen Sprung sozusagen, weil nämlich so eine relativ weitgehende Alternative zu dieser mononormativen Mangelökonomie würde ich euch gerne nochmal vorstellen bei dem, was Sina, Felix und Thorsten in ihrer Polykonstellation sich ausgedacht haben. Mein Interviewpartner Felix erzählte mir, dass Sina ihm zu Beginn ihrer Beziehung, also ihrer Polybeziehung, die vorherrschende Knappheits- und Konkurrenzlogik erläutert hatte, um der dann ein anderes, nämlich ein eigenes Bild entgegenzusetzen. Sie meinte halt, naja, es gibt so diese gängigen Vorstellungen, du hast irgendwie so einen Topf mit Zuneigung oder mit Gefühlen und Liebe und so weiter. Und das ist eine begrenzte Ressource quasi. Und wenn es mehrere Leute, mehrere Typen gibt, mehrere Freunde oder sowas, dann kriegt beide von denen kriegen nur die Hälfte. Sie meinte aber, dass sie das in einer anderen Metaphorik beschreiben würde. Nämlich jeder hat seinen eigenen Topf. Und der ist quasi genauso, ja, genauso voll. Und wir konkurrieren nicht beide, also in dem Fall er und der andere Typ, mit dem Sina da zusammen war, ist um denselben Topf Zuneigung. Für mich war das irgendwie erstmal was Neues, dass sowas wie Zuneigung halt einfach keine sozusagen begrenzte Ressource ist, die zur Neige geht, je mehr Leute da sind, sondern eher was ist, was irgendwie wächst, auch je mehr Menschen da sind. Diese Konzeption unterscheidet sich in zweierlei Hinsicht von dem mononormativen Minusgeschäft, wie ich glaube. Zum Ersten wird affektive Verbundenheit hier nicht als eine endliche, sondern eben als sowas wie eine nachwachsende Ressource oder als eine erneuerbare Energie begriffen, die sich halt mit der Anzahl der beteiligten Personen durchaus auch vervielfältigen kann. Damit ist auch diese Frage von entweder Anwesenheit oder Abwesenheit so ein bisschen durchkreuzt, denn es kann immer genug für alle da sein oder die Liebste kann für beide da sein oder und vielleicht auch noch für Mira. Zum Zweiten ist die Konkurrenz und so einseitige Verantwortungssituation etwas entschärft durch diesen Perspektivwechsel, der hier aufgemacht wird hinsichtlich der Eigentums- oder Gebrauchsverhältnisse. Denn es ist ja nicht eine Person Inhaberin eines einzigen Reservoirs knapper Affekte, sondern jeder hat seinen eigenen Topf. Das heißt, sein oder ihr persönliches Kontingent, das er oder sie weitgehend eigenständig benutzen, teilen, verschwenden oder auffüllen lassen kann. Diese Metapher mit den zwei Töpfen ist insofern performativ, als sie Felix ganz praktisch bei der Passage von einer bis dato eher romantisch mononormativen Sozialisation hin zu einem polyamorösen Beziehungskonzept und Handeln unterstützt, wie er sagt. So viel erstmal zur zweiten Variante der Mangellogik und ihrer Unterwanderung, und ich komme jetzt noch zur dritten. In dieser Variante gilt Nichtmonogamie nicht nur als ein Indikator für einen bestehenden oder einen entstehenden Mangel innerhalb der Beziehung oder Beziehungen, sondern zusätzlich wird häufig Menschen, die mit mehr als einer Person intime Kontakte pflegen, ein Persönlichkeitsdefizit unterstellt. Ein Paradebeispiel dafür stellt ein Artikel in der Zeit dar, in dem mit wissenschaftlichem Anspruch und so vermeintlich kritischem Gestus krudeste evolutionsbiologische und psychologische Thesen zur Vererbbarkeit von Treue und Untreue diskutiert werden, um dann festzustellen, könnt ihr hier wieder lesen, es widerspricht allen bisherigen Erkenntnissen, ein einzelnes Treuegen für Monogamie zu suchen. Jedoch haben verschiedene Studien gezeigt, dass Menschen mit einem guten Selbstwertgefühl, geringen narzisstischen oder neurotischen Persönlichkeitszügen und geringer depressiver Veranlagung seltener fremden. Ob jemand treu ist, hängt also durchaus mit seiner Persönlichkeit zusammen, die wiederum in Teilen erblich ist. Nochmal ein bisschen anders als in dieser eher sehr biologisierenden und festschreibenden Variante besteht laut Seitensprungfibel.de, demnach Selbstauskunft, weltweit größten Seitensprung-Infoportal, durchaus noch Hoffnung auf Besserung, denn da folgt nämlich auf die Bestandsaufnahme der 11 häufigsten Gründe für einen Seitensprung folgendes Fazit. Manchmal steckt hinter einem Seitensprung ein Defizit in der Partnerschaft. Manchmal allerdings auch eine Charakterschwäche oder eine persönliche Krise, die nichts mit dem Partner zu tun hat. Wer selbstkritisch und mutig genug ist, die Gründe fürs Fremdgehen unter die Lupe zu nehmen, kann bewusst und konstruktiv über den Status quo der Beziehung nachdenken. Im Idealfall natürlich zu zweit. In meinen Interviews wird allerdings deutlich, dass diese Diagnose eines defizitären, renovierungsbedürftigen Selbstes keineswegs Leuten vorbehalten ist, die in monogamen Beziehungen heimlich fremdgehen oder halt Seitensprünge machen, sondern dass das auch auf Menschen übertragen wird oder Leuten unterstellt wird, die in konsensuell offenen oder Poly-Beziehungen leben. Denn da es im Diskurs der romantischen Liebe ja qua Definition ausgeschlossen ist, mehr als eine Person zu lieben, sonst wäre es eben gar keine echte Liebe, wird halt häufig nicht monogam bzw. polyamorös Lebenden das Vermögen zu echter, tiefer, voller Bindung oder eben Liebe abgesprochen. So wie zum Beispiel bei meinem Interviewpartner Nico, verletzende Anrufungen wie zum Beispiel, das ist ein Zitat, was denn das für eine Schlampe, hat ständig irgendwie mit mehreren was am Laufen, führten bei ihm zu einer Selbstinfragestellung. Und ich mich eigentlich immer eher gewundert habe, ob ich nicht richtig lieben kann oder sowas. Weil wenn man jemanden richtig liebt, dann will man ja nur die eine Person und gar nichts anderes. Und ich das gar nicht kannte als Grundgefühl oder sowas. Und deswegen dachte, mit mir stimmt irgendwas nicht. Für meine Interviewpartnerin Sina, von der ich schon mehrere Zitate gerade euch gezeigt hatte, bedeutet dieser Defiziteinwand, mit dem sie sich konfrontiert sieht, zwar jetzt nicht unbedingt eine grundsätzliche Infragestellung ihrer selbst, aber zumindest ein sehr ernstzunehmendes Ärgernis, wie sie sagt. Finde ich immer echt schwierig, weil ich bin dann immer ganz empört und denke, ey, was fällt denen eigentlich ein, hier mit ihrer Küchenpsychologie über die Tiefen meiner Gefühle und die Qualitäten meiner Beziehung zu spekulieren. Der vorhin schon erwähnte Paartherapeut und Bestsellerautor Hans Jeluschek attestiert Leuten, die nicht monogam leben, nicht nur, Zitat, seelische Entwicklungsdefizite, sondern damit verbunden auch, noch ein Zitat, ein gebrochenes Gefühl ihrer Geschlechtsidentität, weshalb die Beziehung zum anderen Geschlecht ebenfalls nicht eindeutig geraten. Und auch in meinen Interviews wird klar, dass diese Unterstellung, dass Leute, die in Mehrfachkonstellationen was laufen haben, dass es denen an Beziehungskompetenzen, an Dauer oder ernsthaften Absichten fehlen würde, gegendert und mit Heteronormativität verwoben ist. Nur ein kleines Beispiel dafür, von Felix nochmal. Der hat nämlich, wie er sagt, das Gefühl, diesem Polyamorösen haftet manchmal so das Image an, wenn man das als Typ irgendwie sagt, also dass man Polyamor lebt, dass man ja irgendwie nur bindungsunfähig und beziehungsunfähig ist und irgendwie Lust hat, mit vielen Frauen zu vögeln. Und entsprechend hat er die Erfahrung gemacht, wenn ich es Frauen erzählt habe, dass die vielleicht erstmal so ein bisschen skeptisch waren. Und als ich dann erzählt habe, dass Sina die ist, die zwei Freunde hat und nicht ich der bin, der zwei Freundinnen hat, dass die dann total neugierig und positiv reagiert. Klingt vielleicht erstmal lustig, aber tatsächlich, wenn man bedenkt, dass es halt im westlichen Denken so eine ganz urlange Tradition gibt, in den Begehrenskonzeptionen, wo eben die Tätigkeit des aktiven Begehrens der maskulinen Position vorbehalten ist und die als feminin konstruierte Position so ein passiver Adressatinnen- oder Objektstatus irgendwie gerade mal innehat, dann könnte man dieses von Felix hier beschriebene wohlwollende Interesse anderer Frauen an der polyamoren Praxis seiner Freundin durchaus als so eine Form feministischer Solidarität oder zumindest einer staunenden Bewunderung angesichts des eigentlich unmöglichen Kunststücks als Frau eine selbstbewusste Position als Subjekt und Akteurin vielfältigen Begehrens einzunehmen deuten. Wie die Interviews, die ich geführt habe, zeigen, können solche mononormativen Unterstellungen einer mangelhaften Subjektivität und einer Beziehungsinkompetenz total verunsichern und verletzen. Sie können aber auch zurückgewiesen und durch Gegenwissen oder anderweitige Erfahrungen entkräftet werden. Sina sagt zum Beispiel, dass sie sich mittlerweile so viele Gegenargumente gegen diese Defizitunterstellung überlegt hat, dass sie selbst schon so einen kleinen Ratgeber mit Frequently Asked Questions dazu schreiben könnte oder es vielleicht sogar gerne bald auch macht. Und auch Nico ist es trotz dieser abwertenden gesellschaftlichen Anrufung gelungen, eine komplett umgekehrte Perspektive auf die gesellschaftliche Mononormativität einzunehmen. Seit er nämlich irgendwann festgestellt hat, nee, mit mir ist schon alles okay und das umrum stimmt halt nicht oder so. Also die Annahme, dass es so sein muss, also monogam zu leben, ist halt falsch. Das heißt, statt sich selbst weiterhin als defizitär wahrzunehmen und das eigene nicht monogame Begehren zu hinterfragen, weist Nico jetzt offensiv die gesellschaftliche Norm zurück, dass man nur eine Person zur Zeit richtig lieben können sollte oder einfach kann. Okay, wie ich jetzt bis hierhin hoffentlich so ein bisschen gezeigt habe an diesen drei Varianten der Mangellogik, ist es die eben in den Beziehungskonzepten und den gelebten Praktiken einerseits aufgenommen werden, dabei aber auch gleichzeitig häufig gebrochen werden oder umgeschrieben werden. Hinsichtlich der ersten Variante der Mangellogik könnte man vielleicht festhalten, dass es eben, wenn es darum geht, dass angenommen wird, dass es einen vorausgehenden Mangel in einer Zweierbeziehung gibt, der Nicht-Monogamie auslöst, dann könnte man dazu sagen, okay, also entgegen diesem Ideal der romantischen Liebe sind scheinbar in kaum einer Beziehung die Beteiligten füreinander ihr Ein und Alles auf ewig. Es sind also sicherlich durchaus Formen des Ergänzens denkbar, die sich einer mononormativen Mangellogik widersetzen. Mononormativ wird es erst, falls eine dazukommende Beziehung darauf reduziert wird, nichts als so ein Lückenbüßer für vorgängige Bedürfnisse zu sein. Das heißt, es geht also um die Frage, ob bestimmte Kontakte ausschließlich als abgeleitet und nachgelagert begriffen werden oder ob unterschiedlichen und hinzukommenden Beziehungen durchaus möglicherweise auch neben ihren ergänzenden Qualitäten auch ganz eigenständige und weitergehende Qualitäten zugesprochen werden können. Zu der zweiten Variante der Mangellogik, also der Unterstellung, Nichtmonogamie selbst produziere notwendigerweise für einen oder mehrere der Beteiligten eine Mangelsituation, muss man sicherlich berücksichtigen, dass nicht alle Ressourcen gleich einfach zu erneuern oder zu vermehren sind. Tatsächlich kann bei aller Liebe für eine Verabredung sicherlich manchmal die Zeit fehlen und dann bedarf es halt, wie Robin Bauer ja auch schon ausgeführt hat, tatsächlich klarer Absprachen und der Schaffung temporärer, exklusiver Zeiten oder Zeiträume. Gleichzeitig zeigen meine Interviews aber auch, dass es eben durch das Entwickeln neuer Metaphern und Begrifflichkeiten durchaus gelingen kann, diesen mononormativen Dualismus von entweder anwesend oder abwesend, bin ich hier, kann ich nicht da sein und so, durch eher sowas wie so eine Multipräsenz, wo für alle genug da sein kann, abzulösen und damit eben auch Besitzverhältnisse zu dekonstruieren. Auf der dritten Achse, nämlich wo es um diese verletzenden Anrufungen geht, dass nicht monogam bzw. polyamorös lebende Menschen beziehungsunfähig seien oder persönlichkeitsgestört, hat sich auch gezeigt, dass es gelingen kann, durchaus widerspenstige Selbstverhältnisse zu entwickeln und eben auch Gegenkonzepte zur Mononorm. Thesen wie die von Hans Jeluschek, dass nicht monogames Begehren Ausdruck einer gestörten Geschlechtsidentität sei, könnten durchaus selbstbewusst angeeignet und verqueert werden. Dann wäre nämlich Nichtmonogamie eine subversive Praxis aus sich heraus, die von sich aus die binäre heteronormative Logik der Zweigeschlechtlichkeit durchkreuzt oder zumindest das Potenzial dazu hat. In Anbetracht des bisher Gesagten könnte jetzt eine Entgegnung auf den mononormativen Mangeldiskurs ungefähr lauten, ein Unterwandern der Mononorm verkörpert gerade kein Defizit, sondern eine Fülle, eine Bereicherung, ein Zuwachs an Gefühlen, sozialen und intimen Kontakten und Handlungsmöglichkeiten, während gerade ein Festhalten an der Monogamienorm für Leere und Isolation steht. Alternativ zu so einer einfachen Umkehrung würde ich aber jetzt zum Ende hin noch ganz kurz vorschlagen wollen. Begehren an sich, und zwar in Anlösung an Gilles Deleuze und Félix Guattari, noch mal etwas anders zu denken. Nach Deleuze und Guattari steht Begehren nämlich nicht für das, was fehlt oder abwesend ist und auch nicht für Tiefe oder Innerlichkeit, sondern es ist produktiv und spielt sich auf der Ebene von Oberflächen und Intensitäten ab. Und Begehren an sich nicht als einen zu füllenden Container, als ein Loch, was irgendwie gestopft werden muss, zu begreifen, sondern eben als ein Oberflächenphänomen, hat sicherlich als Waffe gegen die Abgründigkeiten der Mononormativität durchaus einigen Charme, denn dadurch wird dieser Vorwurf, dass es Mehrfachbeziehungen an Tiefgang fehlt und dass sie ein Ausweis verflachter Gefühle sind, schlicht mal ins Haltlose abgeglitten. Daneben macht diese produktive und transformative Kraft, durch die Begehren in dieser alternativen Auffassung nachgekennzeichnet ist, die Entstehung von Assemblagen möglich. Assemblagen sind kurzzeitige Verbindungen und Rekombinationen ganz unterschiedlicher Komponenten, wie zum Beispiel Affekte, Körper, Körperfragmente und Gegenstände. Und diese von ebenfalls Deleuze und Guattari entworfene Figur der Assemblage birgt tatsächlich einiges an Sprengstoff für die vertrauten Grenzziehungen der Mononormativität und auch die der Heteronormativität. Und dafür bedarf es noch nicht mal der konkreten Einbeziehung gedanklich oder physischen Involvierung einer dritten Person. Wenn wir nämlich zum Beispiel bedenken, dass sich selbst die konventionellste monogame Sexualität nicht im luftleeren Raum abspielt, sondern immer in einem bestimmten Setting, in einem Kontext, der an der Begegnung teilhat, dann könnte man mit diesem Assemblage-Konzept durchaus fragen, ob es dann überhaupt noch monogamer Sex ist oder vielmehr eine temporäre und sich ständig neu konstellierende Gefüge, Assemblage verschiedener Körperteile und Artefakte. Also zum Beispiel eine Assemblage aus Händen, Geräuschen, Mündern, Temperaturen, Bewegungen, Haut, Kissen, Flüssigkeiten, Wünschen, Bett oder wo und unter Einbezug welcher Toys auch immer. die eben jede Vorstellung so einer exklusiven identitären Zweisamkeit schon gleich unterwandert. Selbst wenn man das nicht machen möchte, so wild zu denken, würde ich jetzt wirklich ganz zum Ende nochmal darauf hinweisen wollen, dass selbst wenn man Mononormativität für einen einzigen Augenblick wirklich beim Wort nimmt und ihre These akzeptiert, dass nicht monogames Begehren immer einen Mangel markiert, dass sich dann eben gerade darin auch die immanente, also innen drin schon vorhandene Löchrig- und Brüchigkeit der Monogamie-Norm offenbart. Denn wäre Monogamie tatsächlich so eine geschlossene, stabile und sich selbst genügende Angelegenheit, dann bräuchten ihre Grenzen nicht durch Gesetze und durch Treueversprechen und so weiter patrouilliert und immer aufs Neue hergestellt werden. Und es bedürfte auch keiner 100.000 Partnerschaftsratgeber und Therapien, die uns dazu anleiten, aufkommende Langeweile, schlechten Sex und mangelnde Kommunikation zweierbeziehungsintern zu bearbeiten, um nicht monogame Kontakte zu verhindern bzw. schnell wieder überflüssig zu machen. Insofern bildet Nicht-Monogamie sozusagen das konstitutive Außen der Monogamie, das als Schreckgespenst die Exklusivität der Zweierbeziehung heimsucht und bedroht und immer auch bedrohen muss, um diese permanente Arbeit an der Abschottung des monogamen Paars zu rechtfertigen. Wenn aber nicht-monogames Begehren tatsächlich ständig droht, die Lücken und aufklaffenden Risse einer Zweierbeziehung zu besetzen, so wäre genau das ja eine Darstellung oder auch zur Schaustellung eben dieser konstitutiven Leerstelle im Innern der Monogamie. Und damit erweist sich die Logik des Mangels als ein Prinzip, durch das sich Monogamie nicht nur profiliert und immer wieder reproduziert, sondern sich zugleich auch immer schon selbst dekonstruiert. Danke.